Ian Kershaw, Achterbahn, Europa 1950 bis heute. Bisher gibt es kaum einen renommierten Historiker auf der Welt, der sich zugetraut hätte, die gesamte europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts aufzuschreiben. Doch genau das hat Ian Kershaw getan. Dabei stellte er entgegen ersten Befürchtungen fest, dass sich die erste Hälfte bis 1950 relativ einfach erzählen ließ. Immerhin hatte sie mit den zwei Weltkriegen zwei klare Fluchtpunkte, auf die sich alles zubewegte. Ganz anders war es bei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier finden sich keine solchen eindeutigen Höhe- bzw. Tiefpunkte. Vielmehr gab es in Europa ein ständiges Auf und Ab. Auf den schlimmstmöglichen Horror des Zweiten Weltkriegs folgte ein ungeahnter wirtschaftlicher Aufschwung. Danach kamen die Studentenunruhen, der Teilung folgte eine Wiedervereinigung, die EU feierte Erfolge und geriet in Krisen. Wie also erzählt man am besten eine Geschichte, die keinen Anfang, kein Ende und nicht den einen Höhepunkt hat? Ganz einfach, als Achterbahnfahrt. Und genau das werden wir auch in diesen Blinks tun. Also, los geht's! Blink Nummer 1. Das Nachkriegseuropa war geprägt von der Spaltung zwischen Ost und West und der Angst vor nuklearer Auslöschung. Unsere Reise durch beinahe 70 Jahre Europa beginnt in keinem europäischen Staat, sondern ziemlich genau in der Mitte der koreanischen Halbinsel. Als nordkoreanische Truppen im Juni 1950 in Südkorea einfielen, um das Land gewaltsam zu vereinen, eskalierte der Konflikt zwischen der Sowjetunion und den USA. Noch 1948 hatten die Supermächte das vormals von Japan annektierte Korea unter sich aufgeteilt. Nun prallten die jeweiligen Blöcke, Westmächte und Ostblockstaaten, in diesem Stellvertreterkrieg aufeinander. Was das mit Europa zu tun hatte? Eine ganze Menge. Zunächst einmal dachte der amerikanische Präsident Harry S. Truman, dass ein asiatischer Staat nach dem anderen an die Sowjetunion fiele, wenn er nicht sofort handle, bis dann schließlich auch Europa gefährdet wäre. Um einen solchen Dominoeffekt bereits frühzeitig zu stoppen, drohte er Stalin und der Sowjetunion mit Atomwaffen. Ein folgenschwerer Schachzug, denn damit erhob er die Nuklearwaffe zu der zentralen Waffe des Kalten Krieges. Europa kam eine Grenzstellung zwischen Ost und West zu. Bei einem Atomkrieg wäre es der Mittelpunkt des Geschehens gewesen. Diese Angst prägte die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die angesichts der Bedrohung durch einen dritten Weltkrieg allerdings erstaunlich ruhig blieb. Statt lautstarker Verzweiflung breitete sich ein beinahe gleichgültiger Fatalismus aus. Die Menschen arrangierten sich mit ihrer potenziellen Auslöschung, so gut es eben ging. Auf den Koreakrieg folgte ein gigantisches Wettrüsten. Selbst wenn die Gemüter in den 1980er Jahren noch einmal aufbrausten, nie schien ein nuklearer Krieg realistischer als in den 50ern und frühen 60er Jahren. Dass man sich ernsthaft darauf vorbereitete, beweisen allein schon die Zahlen. Die USA hatten bis ins Jahr 1962 26.000 Atomwaffen angehäuft. 1950 waren es noch unter 500. Großbritannien wurde im Oktober 1952 nach den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zur dritten Atomwaffennation. Frankreich zog 1960 als vierte Kraft nach. Ein Atomkrieg mit Europa als Schlachtfeld schien möglich. Krisenherde gab es jedenfalls genug. Beinahe wäre es soweit gekommen, als die Sowjetunion 1958 Panzer am Grenzübergang Checkpoint Charlie in Berlin platzierte. Die Vereinigten Staaten reagierten in derselben Weise auf diese Bedrohung. Eine falsche Bewegung, ein einziger Schuss, hätte in diesem Moment ausgereicht und die Situation wäre eskaliert. Erst 1964 entspannte sich die Lage etwas. Leonid Iljitsch Brezhnev löste in diesem Jahr Nikita Chruschtschow als sowjetisches Oberhaupt ab. Er war weniger impulsiv und diplomatischer als sein Vorgänger. Blink Nummer 2. Westeuropa wurde in der Nachkriegszeit zu einem stabilen Bollwerk gegen den Kommunismus. Wenn ein Atomkrieg droht, ist man nicht allzu wählerisch, wenn es um Freunde und Verbündete geht. So festigte der drohende Konflikt mit der Sowjetunion die Beziehungen an der westlichen Front. Sogar die Bundesrepublik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in die eigenen Reihen aufgenommen. Ein politisches Konzept, das Westeuropa vereinte, gab es jedoch nicht. Das frühe Westeuropa fußte vor allem auf einem gemeinsamen Interesse, sich gegen den kommunistischen Ostblock zu verteidigen. Ein wichtiger Schritt hin zu dieser Interessengemeinschaft war die NATO, die sich im April 1949 unter Schirmherrschaft der Vereinigten Staaten gründete. Prinzipiell wurde jeder an diesem westlichen Verteidigungsbündnis interessierte Staat aufgenommen. Vor allem die südeuropäischen Staaten und ihre Diktatoren waren Nutznießer dieser Situation. Im Gegenzug dafür, dass sie eine Scheindemokratie errichteten und sich gegen den Kommunismus stellten, erhielten die finanziell oft schlecht dastehenden Länder eine Finanzspritze aus Übersee. Die Vereinigten Staaten störten sich beispielsweise nicht sonderlich an Francos korrupten und veralteten Führungsstil in Spanien. Solange er sich öffentlich gegen den Kommunismus stellte, war dies vorerst genug. Eine der drängendsten Fragen der Nachkriegszeit war sicherlich, was mit Deutschland geschehen sollte. Man brauchte die im Zentrum Europas gelegene Nation nämlich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch militärisch, um das NATO-Bündnis zu stärken. Am 5. Mai 1955 erhielt die Bundesrepublik Deutschland daher ihre Souveränität zurück. Das hieß unter anderem, dass Deutschland von nun an ein eigenständiges Militär aufbauen durfte. Nur wenige Tage später machte man die Bundesrepublik auch zum Teil der NATO. Eine Figur, die das Weltgeschehen während dieser Zeit wesentlich prägte, war Konrad Adenauer. Die Politik des ersten Bundeskanzlers der BRD lässt sich grundsätzlich so beschreiben: Ja zur Eingliederung in den Westen und Nein zum Pakt mit Stalin, der Deutschland ähnlich wie die Schweiz zu einem unabhängigen Staat machen wollte. Im März 1952 lehnte Adenauer die sogenannte Stalin-Note ab. Er hatte die berechtigte Sorge, der Sowjetunion im Zweifelsfall sonst näher zu stehen, als es ihm lieb war. Im Endeffekt war die klare Positionierung wohl richtig, denn sie garantierte der Bundesrepublik einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung und eine sichere, liberale Demokratie. Wenn auch zu einem hohen Preis. Die Spaltung Deutschlands sollte bis 1989 anhalten. Blink Nummer 3. Osteuropa war geprägt von Repressionen und der Angst vor dem Gulag. Und was spielte sich derweil auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs ab? Während sich in Westeuropa unter Mithilfe der USA die liberalen Demokratien verfestigten, vergrößerte auch die Sowjetunion ihren Einfluss. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren weite Teile der Sowjetunion komplett verwüstet. 25 Millionen Menschen hatten in dieser grausamen Zeit ihr Leben gelassen. 1710 Städte und 70.000 Dörfer waren zerstört worden. Wie baut man ein solch atemberaubend großes Reich wieder auf? Die Antwort ist bitter. Mit Zwang. Öffentliche Kritik wurde unterdrückt, Vergehen hart bestraft. Am Ende landeten ganze 5 Millionen Menschen in den Gulags. Natürlich brauchte es jemanden, der die vielen Repressionen durchsetzte. Um diesen riesigen Apparat zu schaffen, gewährte Stalin denen, die Andersdenkende unterdrückten, Parteigenossen und Polizisten beispielsweise, im Gegenzug jede Menge Privilegien. So entstand eine sowjetische Zweiklassengesellschaft. Der Großteil der Menschen lebte unter schlechten Bedingungen, während die herrschende Elite Urlaub auf der Krim machte und in Spezialgeschäften einkaufte. Darüber hinaus führte das Ganze zu einer Bestechlichkeit bis hin zu den kleinsten Funktionären. Es herrschte ein Klima der Unsicherheit und Paranoia. Als Stalin am 5. März 1953 nach einem Schlaganfall starb, wurde Nikita Chruschtschow zum Parteiführer. Und der setzte auf einen ganz anderen Führungsstil. 3 Jahre nach Stalins Tod, am 25. Februar 1956, hielt Chruschtschow eine Geheimrede, in der er unter anderem den Personenkult um Stalin und dessen Terrorherrschaft kritisierte. In der Folge setzte die Entstalinisierung ein. Die Zügel wurden gelockert, der Strafvollzug reformiert, Straflager wurden aufgelöst, Gefangene entlassen. Die Lockerungen führten in den Staaten, die erst seit 1945 unter sowjetischem Einfluss standen und zuvor meist demokratisch gewesen waren, allerdings zu Unruhen und Aufständen. Altstalinisten wurden gezwungen, ihre Posten aufzugeben. Auch drang Chruschtschows Rede unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit und zog viel Unmut nach sich. In Ungarn und Polen beispielsweise kam es 1956 zu Massenprotesten, die nur gewaltsam niedergeschlagen werden konnten. Das, was viele bis dato nur geahnt hatten, dass es nicht mit rechten Dingen zuging in der Sowjetunion, dass eben doch nicht alle gleich waren, wurde nun in gewisser Weise von offizieller Seite bestätigt. In der Bevölkerung zeigte sich eine tiefe Abneigung gegen das sowjetische Regime. Blink Nummer 4. Der Wirtschaftsboom brachte Westeuropa nach vorn, allerdings nicht alle Staaten gleichermaßen. Auch wenn nicht besonders viele Europäer der Nachkriegszeit herausragende Englischkenntnisse hatten, lernten sie doch bald eine Vokabel mit 4 Buchstaben kennen, die ihre Lebenserfahrung für etliche Jahre bestimmen würde. Boom. Tatsächlich hätte sich wohl niemand, der in den frühen 1950ern aufwuchs, träumen lassen, mit welch unglaublichem Tempo es wirtschaftlich bergauf gehen sollte. Bis zur Ölkrise im Jahr 1973 erlebten weite Teile Westeuropas ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum. Gründe für dieses Wachstum gab es viele. Die aufgestaute Nachfrage der Kriegszeit, billige Arbeitskräfte, eine Ausweitung des Welthandels, um nur die wichtigsten zu nennen. Vor allem aber waren es die technologischen Fortschritte der Kriegszeit, die nun im zivilen Sektor zum Einsatz kamen und den Lebensstandard in Europa erhöhten. Westdeutschland, das Musterland des Nachkriegsbooms, investierte beispielsweise viel in Technologie und Arbeit im herstellenden Gewerbe, was mit hohen Wachstumsraten belohnt wurde. In Großbritannien hingegen, wo man weniger investierte, blieb ein vergleichbares Wirtschaftswunder aus. Paradoxerweise wurde das Land zum kranken Mann Europas, gerade weil es im Krieg relativ verschont blieb. Denn während die anderen Staaten mit dem Wiederaufbau beschäftigt waren und deswegen auch miteinander kooperierten, blieb Großbritannien stärker für sich. Die Nachkriegszeit war auch die Geburt der Konsumgesellschaft, wie wir sie heute kennen. Kein anderer Verkaufszweig wuchs dabei so rasant wie der der Haushaltsgeräte. Ein Kühlschrank durfte bald in keiner Küche mehr fehlen. Fernseher und Autos wurden in diesen frühen Tagen der Konsumgesellschaft zu Statussymbolen, mit denen man zeigen konnte, dass man es zu etwas gebracht hatte. Südeuropa hingegen profitierte nicht nur weniger, sondern auch später vom Nachkriegsboom. Die abgeschotteten Volkswirtschaften unter autoritärer Leitung verhinderten den materiellen Wohlstand. In Spanien und Portugal beispielsweise verbesserte sich der Lebensstandard erst Mitte der 60er, als die Nationen begannen, sich und ihre Wirtschaft zu öffnen. Spanien profitierte dabei außerordentlich vom Tourismus. 1973 kamen schon 8-mal so viele Urlauber nach Spanien wie 1959. Blink Nummer 5. Kulturell schaute man in Europa vor allem nach vorn. Das dominierende Mantra der späten 50er und 60er Jahre lautete: Blick nach vorn, es geht bergauf. Die Mehrzahl der Menschen war optimistisch gestimmt, wollte sich vergnügen und vor allem vergessen, was geschehen war. Natürlich spiegelte sich diese Stimmung auch in der Kultur wider. Besonders musikalisch war die Nachkriegszeit von Erneuerung geprägt. Diese lässt sich sogar recht genau datieren. Denn während 1954 noch der traditionelle Song »My Son, My Son« vom Liebling der Truppen Vera Lynn an der Spitze der britischen Charts stand, war es nur ein Jahr später »Rock Around the Clock« von Bill Haley and His Comets. Die Rock'n'Roll-Revolution war damit offiziell in Europa angekommen. Elvis Presley wurde für die Jugend in dieser Zeit zu einer gottgleichen Figur. Neu war nicht nur die Musik, die er spielte und die Art und Weise, wie er sie auf der Bühne performte, sondern auch der Personenkult. Nicht nur Elvis, sondern auch die Beatles spalteten nicht nur die Gemüter, sondern auch die Generationen. Mit ihrer eingängigen Popmusik und den Pilzkopfhaarschnitten lösten sie zu Beginn der 60er Jahre eine regelrechte Beatlemania aus. War Elvis noch mehr oder weniger unpolitisch gewesen, verkörperten die Beatles eine Ablehnung des Establishments. Natürlich blickten nicht alle Künstler ständig nur nach vorn. Auch der Schrecken und vor allem das Unverständnis über das, was geschehen war, tauchten immer wieder in der Kultur auf. Besonders die Literatur setzte sich mit den Schrecken der Vergangenheit auseinander. Vor allem in Westdeutschland versuchten Schriftsteller, die Schrecken der jüngsten Vergangenheit zu begreifen. Zu nennen wären hier Autoren wie Heinrich Böll und Günter Grass, aber auch der weniger bekannte Wolfgang Köppen. In Köppens Roman »Tauben im Gras« beispielsweise versucht der sich um den Ost-West-Konflikt sorgende Erzähler, Sinn aus den Ruinen des Krieges zu gewinnen. Theodor Adorno brachte die Stimmung der Intellektuellen und Kunstschaffenden auf den Punkt, als er schrieb, dass es barbarisch sei, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben. Auch wenn die Aussage natürlich nicht wörtlich zu verstehen war. Schließlich bewies der rumänisch-jüdische Dichter Paul Celan mit seiner berühmten Todesfuge das Gegenteil. Celan, dessen Eltern in einem KZ ermordet wurden, schreibt darin in eindringlicher und eigenwilliger Sprache über die Schrecken der nationalsozialistischen Judenvernichtung. Das Gedicht steht heute noch auf dem Lehrplan vieler deutscher Schulen. Blink Nummer 6. In den späten 1960er Jahren wurde es sowohl für Ost- als auch Westeuropa turbulent. The times, they are a-changin'. Keine andere Songzeile fasst wohl die Zeit der Studentenproteste und des allgemeinen Aufbegehrens so prägnant zusammen wie Bob Dylans Titel. War es Mitte der 60er äußerlich bequem und ruhig in Europa geworden, brodelte es schon wieder unter der Oberfläche. In Westeuropa machten die Studentenproteste 1968 den Höhepunkt dieser Turbulenzen aus. Die inzwischen zu jungen Erwachsenen gewordenen Babyboomer stellten die Werte und Verhaltensweisen ihrer Eltern in Frage. Ihnen gefielen weder die gesellschaftlichen Zwänge noch die autoritäre Hörigkeit. Die Elterngeneration war ihnen zu bieder und spießig. Auch kritisierten sie die Geschichtsvergessenheit und die damit einhergehende Kultur des Schweigens. Ein weiterer Grund für die Proteste war der Vietnamkrieg, der die Auswüchse eines kapitalistischen, imperialen Amerikas erstmals sichtbar machte. Es war der erste Krieg, der auf dem Fernsehbildschirm verfolgt werden konnte. Vor allem gebildete und privilegierte Studierende begannen, sich international zu vernetzen. Sie suchten nach Möglichkeiten, ihre Ideen auszutesten. Die breite Masse rebellierte hingegen nicht. Die Ziele der Studentinnen und Studenten waren hoch gegriffen und richteten sich gegen den Kapitalismus und die Konsumgesellschaft. Arbeiter sollten an den Unternehmen, für die sie arbeiten, beteiligt werden. Das Bildungssystem sollte nicht mehr auf Leistung getrimmt sein. Im Endeffekt verschafften sie ihrem Anliegen Gehör und rüttelten auf, auch wenn viele konkrete Punkte nicht umgesetzt wurden. In Osteuropa kam es 1968 zu dem, was heute als Prager Frühling oder das andere 68 bezeichnet wird. Und das, obwohl die Aufstände jenseits des Eisernen Vorhangs, die die sowjetische Herrschaft herausforderten, wenig mit den vergleichsweise harmlosen Studentenprotesten zu tun hatten. Die tschechoslowakischen Protestierenden hatten nämlich mit deutlich härteren Strafen zu rechnen und das bei weit weniger Aussichten auf Besserung. Auch die Gründe waren andere. Für uns war die Demokratie ein Traum. Für sie war sie ein Gefängnis. So fasste ein Aktivist treffend zusammen, was den Prager Frühling von den Studentenprotesten in Westeuropa unterschied. Blink Nummer 7. Die Ölpreiskrise 1973 markierte das vorläufige Ende des westeuropäischen Booms. In den 70er Jahren wurde der europäische Energiebedarf zu 60% von Erdöl gedeckt. Als der Nahe Osten nicht mehr mit der europäischen Politik, Israel zu unterstützen, einverstanden war, endete der westeuropäische Höhenflug ziemlich abrupt. Die Organisation der arabischen erdölexportierenden Staaten, kurz OAPEC, drosselte im Oktober 1973 die Erdöllieferungen um ca. 5%. Diese Lieferbeschränkungen führten zur massiven Ölpreiskrise. Das Ereignis weckte viele Menschen aus dem Traum der Wirtschaftswunderzeit und zeigte ihnen, dass es unmöglich immer nur nach oben gehen kann. Jeder Boom, jedes Wachstum endet irgendwann. Großbritannien befand sich allerdings auch schon vor der Ölkrise in einer Rezession. Der Nachkriegsboom war, wie bereits beschrieben, weitgehend ausgeblieben. In dieser Stimmung trat Margaret Thatcher auf den Plan. Nachdem die konservative Partei die Unterhauswahlen im Jahr 1979 gewonnen hatte, wurde sie im Mai desselben Jahres zur ersten weiblichen Premierministerin Großbritanniens. Wie keine andere Persönlichkeit stand Thatcher für die Deregulierung des Finanzsektors. Ihre Lösung, um den kranken Mann Europas zu heilen, bestand vor allem darin, die staatlichen Unternehmen zu privatisieren und Gewerkschaften im selben Schritt aufzulösen. Eine Methode, die in den anderen Ländern Westeuropas zunächst auf wenig Gegenliebe stieß. Noch verließ man sich lieber auf das, was in der Nachkriegszeit reife Früchte trug, starke nationale Industrien. Doch in den 80er Jahren sollte sich jener von Thatcher so verkörperte Neoliberalismus auch im restlichen Europa durchsetzen. Mit dem veränderten Wirtschaftsklima nahm auch die politische Unsicherheit zu. Nordirland, Spanien und Deutschland wurden zur gleichen Zeit vom Terror heimgesucht. Die RAF beispielsweise, die stark von den Studentenprotesten geprägt war, war überzeugt davon, dass das imperialistische Vorgehen der USA auch in Europa bekämpft werden müsse. In den 70er Jahren verübte die RAF im Namen des Anti-Imperialismus diverse Bombenanschläge, unter anderem auf den Axel Springer Verlag. Ebenso entführten und ermordeten RAF-Mitglieder den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Es gab aber auch politische Hoffnungsschimmer. So verschwanden innerhalb von wenigen Monaten sämtliche Diktaturen aus Westeuropa, und zwar auf friedliche Art und Weise. Auf der Iberischen Halbinsel waren Spanien und Portugal immer recht abgeschnitten vom Rest Westeuropas gewesen. Nun entwickelte sich Spanien nach dem Tod Francos Ende 1975 innerhalb kürzester Zeit zu einer Demokratie. Im Januar 1977 fanden die ersten Wahlen seit über 40 Jahren statt. Blink Nummer 8. Die Sowjetunion hat sich selbst abgeschafft. Unter Historikern sorgt eine Frage immer wieder für Streit. Wie viel Einfluss haben einzelne Personen auf den Verlauf der Zeitgeschichte? Die einen sagen, Geschichte ist immer etwas, das durch das Zusammenwirken vieler gesellschaftlicher Strömungen entsteht. Die anderen sagen, denk doch an Leute wie Adenauer oder Thatcher, deren Entscheidungen haben doch ohne Zweifel ganze Nationen geprägt. Oder denkt ans Ende der Sowjetunion, die ohne eine ganz bestimmte historische Figur nicht denkbar wäre. Michail Gorbatschow. Als Gorbatschow im März 1985 zum Parteiführer der Kommunistischen Partei wurde, sprach kaum etwas dafür, dass er die Sowjetunion reformieren würde. Und doch war er es, der Glasnost, eine neue Offenheit, in die Politik seiner Partei einführte. So stellte er seine Herrschaft zumindest pro forma unter das Gesetz und ließ Beschlüsse prüfen. Er bekannte sich außerdem zu den Fehlern seiner Partei seit Stalins Zeiten und sprach auch offen über die Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Doch all das reichte nicht, um den Ostblock aufzubrechen. Es brauchte auch die Perestroika, eine gänzliche Erneuerung und Umstrukturierung seiner Partei. So sah Gorbatschow die erheblichen wirtschaftlichen Mängel und die technologische Lücke zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, die unter anderem auch der Kommunismus zu verantworten hatte. Anstatt weiter auf einen Konfrontationskurs zu den USA zu gehen, bemühte er sich um Diplomatie und Abrüstung. Und nicht zuletzt gewährten seine Reformen auch den Satellitenstaaten eine neue Freiheit, die schließlich zu ihrer baldigen Unabhängigkeit führen sollte. Es waren also seine Reformen, die das Ende der Sowjetunion aus sich selbst heraus einläuteten. Andererseits muss man dazu sagen, dass der Ostblock auch schon ganz ohne Gorbatschow auf seinen Untergang zusteuerte. Zu groß waren die Schulden bei westlichen Banken. Mitte der 1980er hatte die Staatsverschuldung vieler sowjetischer Mitgliedstaaten ein bedrohliches Niveau erreicht. Rumänien, einer dieser Staaten, schaffte es zwar, seine Staatsschulden beim IWF zurückzuzahlen, allerdings nur unter massiven Auflagen, die einen Großteil der Bevölkerung hungern und frieren ließ. Doch auch wenn es früher oder später ohnehin zum Zerfall gekommen wäre, Gorbatschow war von zentraler Bedeutung, was auch die Regierungschefs der westlichen Welt verstanden. Der Westen stand ihm zunächst skeptisch gegenüber, doch bald erkannte man ihn als Freund und war ihm wohlgesonnen. Blink Nummer 9. Anfang der 90er Jahre endete die europäische Spaltung. Nicht nur die strukturellen Probleme des Ostblocks und der einzigartige Reformator Gorbatschow setzten die osteuropäische Revolution in Gang, es war auch das Volk selbst. Dass es eine größtenteils friedliche Revolution werden würde, ist im Nachhinein kaum zu glauben. Ermutigt von den Ereignissen in der Sowjetunion rebellierten nun auch die Bürger der sowjetischen Satellitenstaaten, die beinahe ein halbes Jahrhundert unterdrückt worden waren. Aus der Reformation von oben durch Gorbatschow wurde eine Revolution von unten durch das Volk. Polen war hier einer der Vorreiter. Schon im Jahr 1980 gründete sich nach Streiks auf der Danziger Leninwerft die Streikbewegung Solidarność. 9 Jahre später war, nach anfänglichem Verbot, aus ihr eine Partei geworden, die am 4. Juni 1989 erdrutschartig gewählt wurde. Viele rechneten zu diesem Zeitpunkt damit, dass die kommunistische Regierung den Wahlsieg der Opposition nicht anerkennen würde. Doch sie tat es und es blieb friedlich. Durch Solidarność sowie Glasnost und Perestroika kam es zur Wende in Polen und zur politischen Lösung aus dem von der Sowjetunion dominierten Ostblock. Auch der DDR gelang die Revolution schnell. Im Mai 1989 schien die Stasi die Gesellschaft noch fest im Griff zu haben. Anfang November desselben Jahres demonstrierten in Berlin allerdings schon 500.000 Menschen gegen die systematische Unterdrückung. Langsam, aber sicher begriffen sie, dass man nicht mehr gegen sie vorging. Das Chaos bei der Maueröffnung am 9. November zeigte, dass die Regierung der DDR nicht mehr Herr der Lage war. Bei der Eingliederung der Ostblockstaaten in die westliche Verbundgemeinschaft stellte die DDR einen Sonderfall dar. In Polen, Ungarn, Bulgarien und der Tschechoslowakei ging es bei der Wende vorrangig darum, die Lebensverhältnisse der Bürger zu verbessern. Die DDR aber stand mitten im Spannungsfeld hochkomplizierter internationaler Beziehungsgeflechte. Zu einer entscheidenden Figur wurde der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Dessen 10-Punkte-Plan, in dem von Wirtschaftshilfen bis Abrüstung sämtliche Bedingungen einer Vereinigung geklärt wurden, stellte einen wichtigen Schritt hin zur Wiedervereinigung dar. George Bush Senior, der im Jahr 1989 Nachfolger von Ronald Reagan wurde, sprach sich von Anfang an für die Wiedervereinigung aus. Doch nicht alle sahen die Sache ähnlich. Großbritanniens Premierministerin Thatcher lehnte eine derartige Entscheidung ab. Der Durchbruch in den Verhandlungen gelang dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und Helmut Kohl im Dezember des Jahres 1989 in Straßburg. Kaum jemand rechnete zu diesem Zeitpunkt noch mit einer solch schnellen Vereinigung. Blink Nummer 10. Die Übergangsjahre hin zu einem vereinten Europa verliefen alles andere als geradlinig. Europa war wieder vereint. Doch die europäische Euphorie sollte schon bald getrübt werden. Der Bürgerkrieg, der in Jugoslawien zu Beginn der 90er Jahre immer wieder aufs Neue entflammte, war ein Schock für das frisch vereinte Europa. Die Ära des Kommunismus hatte in Jugoslawien die einzelnen Republiken noch leidlich zusammengehalten. Nun entstand als eine Art Ersatzideologie der ethnische Nationalismus. Verantwortung trägt mit Sicherheit auch Tito, der 1980 verstorbene Diktator Jugoslawiens, der die Forderung der Jugoslawen nach mehr ethnischer Eigenständigkeit im Keim erstickt hatte. Im Jahr 1991 erklärten Slowenien, Kroatien, Bosnien und Mazedonien, nicht länger Teil Jugoslawiens und unabhängig sein zu wollen. Serbien wollte dies nicht akzeptieren, und so kam es zu einer Reihe von Kriegen, die bis 1999 andauerten. Besonders hart traf es dabei unter anderem das bosnische Sarajevo, das durch überwiegend serbische Soldaten der Volksarmee Jugoslawiens belagert wurde. Es sollte mit 4 Jahren die längste Belagerung in der Geschichte Europas werden. 14.000 Tote waren am Ende zu beklagen. Sarajevo war eine ethnisch und religiös gemischte Gesellschaft und der Melting Pot Jugoslawiens. So wurde die Stadt zum Symbol eines nationalistischen Bürgerkrieges, der schließlich mit der Unabhängigkeit sämtlicher Völker und der Auflösung Jugoslawiens endete. Währenddessen verhandelte man im restlichen Europa über einen engeren Zusammenschluss. So kam es am 7. Februar 1992 zum bahnbrechenden Vertrag von Maastricht, der die Gründung der Europäischen Union beschloss. Doch die sich anschließenden Verhandlungen waren zäh. Die EU hätte in dieser Zeit auch ein föderales Gebilde in der Form Deutschlands werden können, bei dem einige Kompetenzen bei den Bundesländern bleiben, die entscheidenden Befugnisse jedoch an eine europäische Zentralregierung gegangen wären. Letztlich gelang es den Verfechtern der Lösung eines solchen starken Europas jedoch nicht, die Nationalstaaten zu überwinden. Eine Entscheidung, die sich rächen sollte, als man später, im neuen Jahrtausend, den Euro einführte. Mit Tony Blair und Gerhard Schröder wehte derweil ein neuer Wind durch Europa. Der britische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler standen für eine Mischung von Sozialstaat und freier Marktwirtschaft. Gegen Ende des Jahrtausends war die Euphorie groß, doch der Optimismus wurde bald heftig erschüttert. Denn der Westen hatte sich nicht nur Freunde gemacht. Europa musste sich eingestehen, dass es in der globalisierten Welt zu den Feinden des Islams zählte. Blink Nummer 11. Die Dominanz der westlichen Ideologie zu Beginn des 21. Jahrhunderts brachte neue globale Probleme mit sich. Wann begann das neue Jahrtausend? Kalendarisch liegt die Sache auf der Hand. Aber zeitgeschichtlich? Mehr als die Silvesternacht von 1999 markierte nämlich der 11. September 2001 den tatsächlichen Beginn des neuen Millenniums. Auch für Europa, das den USA schon lange nahe stand, stellten die Anschläge eine Zäsur dar. Die Nachricht der Terroristen war eindeutig. Ihr im Westen seid mit eurer Ideologie nicht ohne Konkurrenz auf der Welt und eure Handlungen haben Konsequenzen. Terroristische Anschläge trafen im neuen Jahrhundert vermehrt Europa. Im März 2004 starben 192 Menschen bei Anschlägen in Madrid. 2005 traf es Großbritannien. Am 7. Juli zündeten Terroristen mehrere Bomben in der Londoner U-Bahn. 52 Menschen starben, 700 wurden verletzt. Die Herausforderung des neuen Jahrhunderts war allen voran die Bekämpfung islamistischen Terrors. Der Irakkrieg, als direkte Folge dieser Politik, spaltete Europa in der Folgezeit fast so stark wie einst der Eiserne Vorhang. Viele europäische Staaten schickten Truppen zur Unterstützung, obwohl die Zustimmung in der europäischen Bevölkerung gering war. Für viele Menschen war der Krieg gegen Saddam Hussein etwas vollkommen anderes als die Vergeltungsschläge in Afghanistan, wo der Terrorangriff auf das World Trade Center geplant worden war. Die zweite große Herausforderung stellten die Auswirkungen einer globalisierten Wirtschaft dar. Mit dem Ende des Kommunismus war auch der letzte Konkurrent der freien und globalen Marktwirtschaft verschwunden. Vor allem großen internationalen Unternehmen wie beispielsweise Amazon half die Globalisierung enorm. Neben einigen Gewinnern gab es auch viele Verlierer. Die Schere zwischen Arm und Reich begann sich stärker zu öffnen, wenn auch nicht überall. In Skandinavien waren die Unterschiede nicht so stark ausgeprägt. Die Verteilung der Gewinne über Steuern gelang hier besser als beispielsweise in Großbritannien, das dem amerikanischen Modell einer nur gering besteuerten Wirtschaft folgte. Solche Ungleichheiten stellten die EU vor neue Probleme, zumal sie die Einführung des Euro und die Aufnahme neuer Länder beschlossen hatte. Am 1. Mai 2004 wuchs die EU von 15 auf 25 Mitglieder. Neben Zypern und Malta kamen auch 8 ehemalige Ostblockstaaten hinzu, unter anderem Polen, Litauen, Tschechien und Ungarn. Zwar wurde die EU dadurch stärker, aber das ökonomische Ungleichgewicht nahm noch weiter zu, da die neu aufgenommenen Länder wesentlich geringere Wirtschaftskraft aufwiesen und auch die Durchschnittslöhne viel niedriger waren. Link Nummer 12. Seit der Finanzkrise 2008 driftet die EU von einer Krise in die nächste. Ende der Nullerjahre hatte Europa trotz vieler Baustellen gute Gründe, optimistisch zu sein. Die Terroranschläge schienen vorbei. Millionen Menschen in den ehemaligen Sowjetstaaten genossen Freiheiten, die sie niemals zuvor erlebt hatten. Die EU wuchs und die westliche Idee der Rechtsstaatlichkeit setzte sich durch. Doch die Hochstimmung war wieder einmal nicht von Dauer. Nach dem Finanzcrash 2008 begann eine Zeit der Sparpolitik, die Europa abermals veränderte. Und es sollte nur eine von mehreren Krisen dieses Jahrzehnts werden. Besonders hart traf der Bankencrash in Europa die Staaten, die den Neoliberalismus am stärksten verinnerlicht hatten. In Großbritannien stand die Royal Bank of Scotland, zu diesem Zeitpunkt eine der größten Banken der Welt, kurz vor dem Bankrott. Um den Zusammenbruch des Finanzsystems abzuwenden, erhielten Banken allein in Großbritannien staatliche Kredite von 500 Millionen Pfund. Ähnliches geschah in Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Der Staat rettete die Banken und damit das ganze System, auf dem der europäische Wohlstand der letzten Jahrzehnte zu fußen schien. Hohe Staatsverschuldungen und eine nach der Bankenkrise schrumpfende Wirtschaft führten dann unmittelbar auch in die Euro-Krise. Mit der dabei höchsten Staatsverschuldung wurde dabei Griechenland zum Sorgenkind Europas. Die Krise traf das Land empfindlich. Anfang 2012 lebte jeder dritte Grieche unterhalb der Armutsgrenze. Es folgten zwar Hilfspakete für Griechenland, das kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand, doch diese waren paradoxerweise an Bedingungen geknüpft, die es der griechischen Wirtschaft erschwerten, wieder auf die Beine zu kommen. Die Lösung wäre eigentlich gewesen, dass die EU enger zusammenrückt und zur Föderation wird. Genau das Gegenteil war jedoch der Fall. Da die EU bei den Bürgern immer unbeliebter wurde, wollte sich auch kein Regierungschef für eine stärkere Europäische Union einsetzen. Die Angst davor, nicht gewählt zu werden, stärkte eine Politik nationalstaatlicher Interessen. Und damit sind wir auch schon an den Punkt angekommen, an dem die Geschichtsschreibung aufhört und die Gegenwart beginnt. Zum Zeitpunkt der Bucherscheinung stellt der Brexit und die Flüchtlingskrise ganz Europa vor eine harte Belastungsprobe. Was die Historiker in 100 Jahren über uns zu erzählen haben werden, steht noch in den Sternen. Das waren die Blinks zu Achterbahn von Ian Kershaw. Die Kernaussage dieser Blinks ist es, dass es schwer ist, die turbulente europäische Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammenzufassen, denn anders als in der ersten Hälfte gibt es keine Klimax, auf den die gesamte Erzählung zusteuert. Am besten funktioniert dabei die Metapher einer Achterbahnfahrt, die das Auf und Ab der europäischen Entwicklung beschreibt. So gab es in der Nachkriegszeit einen Wirtschaftsboom, von dem große Teile Westeuropas profitierten. Auch die europäische Wiedervereinigung, die Gründung der EU und die Überwindung von Diktaturen stehen auf der Habenseite. Gleichzeitig gab es Krisen und Rezessionen. Seit der Finanzkrise 2008 steht Europa wieder vor vielen Problemen. Die Zukunft wird zeigen, ob eine engere Bindung der Staaten über die EU gelingt oder Europa nur noch als Sammelbecken für einzelne nationalstaatliche Interessen fungiert. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Achterbahn und teile deine Gedanken mit uns.